Und ja, im Philipperbrief immer noch in Kapitel 1. Und hier haben wir jetzt etwas, das eine ganz große Rolle spielt und etwas ganz Wichtiges einnimmt im gesamten Bibeltext. Und zwar, wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass Paulus in 1. Korinther 1 beginnend zu einer relativ schwierigen Gemeinde redet und dann in Kapitel 11 plötzlich etwas offenbart, wo er sagt, er ist das von Gott praktisch ersehene Muster, das Vorbild für die Gläubigen. Und das spielt eine riesige Rolle. Und zwar, wir haben jetzt hier eine Passage, ich lese uns Philipper 1 ab Vers 21 bis zu Vers 26, wo Paulus jetzt plötzlich diese Vorbildrolle offenbart und zeigt, was sich in seinem Leben abspielt. Und wiederum ist das Muster für uns. Das heißt, wir können jetzt sehen, wie Gott will, dass wir es tun sollen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger im Fleisch zu bleiben um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Da steht jetzt ein Bibelvers, den man eigentlich sehr gut kennt. Und auch sehr viel zitiert, da wird auch sehr viel gesagt, da steht auf viele Spruchkarten drauf, auf Dinge, die man an die Wand hängt. Aber wenn man den jetzt einmal genau anguckt, er sagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wisst ihr, das ist jetzt so eine typische Bibelstelle, wo man immer also ja, ja, ja sagt und die voll bejaht, aber die ist so revolutionär und hat so eine absolut radikale Aussage, dass man sich schon ernstlich fragen muss, was mache ich jetzt mit der Bibelstelle? Hier steht bei Leben ein Wort, das heißt Zoe. Das ist im Griechischen, da kommt unser Zoo her, die Zoologie. Das ist eigentlich das wirkliche Leben. Wenn die Bibel meint, essen, trinken, schlafen und so weiter, dem Beruf nachgehen, dann würde sie Bios sagen. Da kommt unsere Biologie her. Sie sagt aber Zoe, damit meint sie das wirkliche Leben aus Gott. Also er sagt jetzt hier ganz einfach, der Herr Jesus praktisch, Christus ist mein wirkliches Leben, wo sich mein biologisches Leben auch drum dreht. Das ist aber das echte Leben. Und selbst Sterben wäre für mich ein Gewinn. Das ist radikal, muss ich mir vorstellen. Jetzt sag es mal Gläubigen. In dem Moment, wenn du dich bekehrst, ist der Jesus dein Leben und wenn du in der nächsten Sekunde stirbst, ist es egal. Es ist egal, was in deinem Leben passiert, solange der Herr Jesus dein Zentrum ist. Es ist egal, ob du gesund bist, es ist egal, ob du krank bist, es ist egal, ob du reich bist, es ist egal, ob du arm bist, es ist egal, ob du psychisch stark bist, es ist egal, ob du völlig empfindlich, anfällig bist, ob du kaputt bist, ob du es nicht schaffst oder ob du ein Held bist und alles schaffst, spielt überhaupt keine Rolle, wenn etwas der Fall ist, wenn er dein Leben ist. Muss ich mir vorstellen. Damit stellst du alles auf den Kopf, auch unsere Vorstellung, auch bürgerlich, da wird alles auf den Kopf gestellt. Wisst ihr, jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wir haben etwas geschafft. Das ist kaum machbar, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, das Evangelium, das in sich absolut radikal ist, einer bürgerlichen Welt so anzupassen, dass du eine Frömmigkeit leben kannst, ohne so eingestellt zu sein. Das geht. Du kannst leben und kannst dein geistliches Leben, auch deinen menschlichen Bedürfnissen so anpassen. Und ich sage jetzt nicht, dass das die Nicht-Echten sind. Das sind die Bekehrten oft, die das tun. Aber diese Radikalität, die hier drin steckt, die ist nicht da. Weißt du, dann passiert etwas. Wir kommen später, so Gott will, zu Philipper 2, Vers 20. Und Vers 21. Und da sagt Paulus allen Ernstes, von alle seinen Mitarbeiter hat niemand so eine Gesinnung wie der Timotheus. Und dann sagt er, sie suchen alle das ihre. Also ein Silas. Also ein Titus. Also ein Lukas, alle seine Mitarbeiter, muss ich mir mal vorstellen, und sagt, nur der Timotheus ist der, der das tut, was hier in Vers 21 steht. Wisst ihr, da wird es ja anders. Ich habe schon oft gedacht, oh, wenn der Paulus bei uns wäre, dann könnte er das erklären und dann werden alle brennend von wegen. Das Problem ist ja ganz anderes und das muss man jetzt ganz nüchtern sehen. Dieser geistliche Tod, der wird in 1. Mose 2, Vers 17 angedroht, wo die Bibel klipp und klar sagt, wenn du diese Sünde begehst, dass du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. Und 1. Mose 3, Vers 1 im Sündenfall, eigentlich vollzogen wird es 1. Vers 7, passiert es ja, dass der Teufel die Eva täuscht, sie mit Halbwahrheit und mit Lüge so weit bringt, dass sie zum Adam geht und er gibt nach. Also beide versagen vollständig auf ihren Ebenen, wo sie eigentlich stark sein sollten. Und so kommt der Sündenfall zustande und jetzt kommt dieser geistliche Tod in das Leben des Menschen hinein. Er ist jetzt praktisch in seinen Genen mit dem geistlichen Tod bestückt. Wissen Sie, das ist das ganze Geheimnis. Wenn jetzt ein Mensch lebt, dann hat er das. Wenn er dann Kinder hat, dann ist klar, alle seine Kinder haben seine Gene. Und in diesen Genen ist letztendlich dieser geistliche Tod drin. Und das ist das, was man in der Theologie Erbsünde nennt. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Ich kriege die Sünde vererbt in dem Moment, wie ich geboren bin. Darum sagt die Bibel immer, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der vom Weibe geboren ist, das ist jeder, der ist ein Sünder, und dem, der aus dem Heiligen Geist geboren ist. Das sind nur die Geretteten. Und die vom Weibe geboren sind, das sind wir alle, wir haben diesen geistlichen Tod in uns. Wir sind der Opfer des Teufels geworden. Es geht uns nicht besser wie im Adam und der Eva. Manchmal, wenn du das liest, 1. Mose 3, denkst du, oh, die Arme, jetzt hat es getroffen. Du musst immer umpolen und sagen, mich hat es auch getroffen. Ich bin gleich dran wie die. Natürlich haben die mir den geistlichen Tod vererbt, aber eigentlich ist in deren, ihrer Seele, ihrer Psyche, ihrem Geist auch nichts anderes passiert wie bei uns. Ist alles gleich. Wir sind der Opfer des Teufels und wir brauchen jetzt jemanden, der uns rettet. Wisst ihr, das ist das Gigantische, was die Bibel sagt. Zum Beispiel Lukas 2,11, als die Geburt Jesu angekündigt wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Jetzt sagt die Bibel, jetzt kommt der Retter. Und jetzt haben wir hier etwas und ich denke, man darf das nie aus den Augen verlieren. Mit der Wiedergeburt geht meine Verlorenheit, geht meine Verdammnis, geht mein toter Geist weg. Aber meine Natur, was ich bin, noch Geist, Seele und Leib, nämlich ein gefallenes Wesen, geht nicht weg. Man könnte so sagen, die Rettung zur jetzigen Zeit betrifft in mir, die Bibel beschreibt zum Beispiel nicht, wo ist der Geist des Menschen, ist nicht der Verstand. Ich weiß auch nicht, wo der Geist bei mir sitzt. Aber die Bibel sagt, in diesen Geist, da ist der Heilige Geist eingezogen, der ist jetzt lebendig. Das ist das Gerettete in mir, aber der Rest drumherum, mein Herz. Ich habe es immer so gemerkt, das Herz ist der Beutel. Und in diesem Beutel ist das alles drin. Und in diesem Beutel, da ist die Errettung, der wiedergeborene Geist, das ist aber die nicht gerettete Seele. Und das Ganze ist eingebettet in das gefallene Fleisch. Das heißt, ich bin, obwohl ich gerettet bin, geistlich gesehen, vor Gott, vollkommen neu, sagt die Bibel, nämlich im Geist, bin aber durch meine Gesamtsituation menschlich, geistlich gesehen, wenn ich nicht im Geist wandle, ein völliger Chaot. Das darf man nicht so tun, wie das nicht so wäre. Wissen Sie, die Gläubigen begehen einen fatalen Fehler. Sie richtet eine, ich sag's mal so, Erwartungshaltung auch untereinander auf, dass man jetzt denkt, jetzt sind alle geistlich. Es wäre ja super, wenn das so wäre. Aber du hast es immer mit gefallenen Menschen zu tun. Ich sage euch nur ein Beispiel. Der Mann, der mich getauft hat, ich weiß nicht, ob er zu der Tür reingekommen wäre. So ein Mann. Und so war er auch geistlich. Wir haben ihn gefürchtet. Bei einer Einweihung eines Gemeindehauses haben die Leute gestaunt, wie schön es ist. Dann ist er hingestanden mit erhobener Hand und hat das so gesagt, dass jeder zusammengezuckt ist. Hat er gesagt, nie geringer als zu Hause. Zu Deutsch, wagst du es etwa zu Hause mehr zu investieren als hier ins Haus Gottes? Oh, das sind alle da geguckt, haben zittert. Und der hat mich getauft. Das ist ein Mann gewesen. Boah. Jahre danach, ich glaube 30 Jahre danach, der muss schon, ich weiß nicht, der muss Richtung 90 gehen, denke ich. Zumindest über 80. Berichten mir andere Gläubige, er hatte seiner Gemeinde Rockmusik zugelassen. Ich habe es nicht geglaubt. Und dann kam raus, die Enkel waren das Problem. Er ist im Alter weich geworden gegen die Enkel. Wieso ist mir klar geworden? Immer nur, solange ich im Geiste wandle, immer nur, solange der Herr Jesus mein Leben ist, mein Ein und Alles, um das ich mich drehe, um die Quelle meines Seins, Wort Gottes, wo das alles draus kommt, solange bin ich jemand, der die Fülle dieses Lebens auslebt. Sobald ich zurückfalle in das Seelische, falle ich praktisch mit meinem Sein, meinem Bewusstsein als Person in das Ungerettete zurück und habe genau die gleichen Reaktionen wie ein Ungeretteter. Und da bin ich auch geistlich in der Lage, zu versagen, Kompromisse zu machen, alles kaputt zu machen. Jetzt kann man streiten, aber das ist ein Thema für sich, kommt demnächst, warum man im Alter besonders aufpassen muss. Epheser 2,1. Jetzt erklärt er, wie das war. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Wisst ihr, jetzt hast du hier ein Problem. Wenn du das dir jetzt in Ruhe anguckst, dann hast du hier etwas, wie soll ich das erklären? Die Bibel sagt, du stehst hier mitten in der Welt, die Welt gehört dem Teufel unter Zulassung Gottes bis zu einem gewissen Grad. Da steht bei Lauf dieser Welt, da steht Äon des Kosmos. Also das ist griechisch eine ganz seltsame, damit meint er praktisch, dieses ganze Zeitalter, das diese Welt, diese gesamte Welt durch den Zeitgeist prägt, ist gemeint. Diese Mächte sind im Luftraum, du siehst sie nicht. Sie beeinflussen jeden von uns unsichtbar in der geistigen Welt. Das heißt, in den Gedanken, in den Gefühlen, in den Erlebnissen. Das heißt, du hast praktisch unsichtbar Feinde um dich rum. Ihr kennt ja die Geschichte, als Elisa in dieser Stadt war und der Diener kriegt Angst, dann sagt er einfach und betet, Herr, öffne ihm die Augen. Dann öffnet ihm Gott die Augen, dann sieht er, dass außerhalb von seinem Wahrnehmungsvermögen in der unsichtbaren Welt bereits die Engelheere Gottes aufmarschiert sind, um diese Truppe notfalls zu vernichten. Und genauso, wenn wir jetzt einen Vorhang hätten, den man wegziehen kann, würden wir in der unsichtbaren Welt diese Finsternismächte sehen, die genau das tun. Und da wirst du sehen, wie jetzt zum Beispiel in der Finsterniswelt beschlossen ist, jetzt werden bestimmte Sünde, die Bibel verbietet, die das bürgerliche Leben abgelehnt hat und nie akzeptiert hat, werden jetzt eingeführt. Und dann geht es ein paar Jahre, dann ist die ganze Welt der Sünde verfallen. So läuft es. Und jetzt sagt er, das wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Und hier bei Ungehorsam, da steht das Wort, das in, es gibt kein deutsches Wort dafür, das im Grundtext bedeutet, die Söhne, die sich weigern zu glauben. Also dieser Ungehorsam bezieht sich darauf, dass sie nicht glauben wollen. Und jetzt sagt er klipp und klar, in diesen Dingen haben wir unser Leben geführt. Da sind wir drin gewesen. Einfach ganz nüchtern sachlich, da haben wir uns bewegt. Und man muss jetzt ehrlich sagen, das ist das, was man Bios nennt. Unser natürliches Leben hat sich hier drum gedreht. Und jetzt sagt er, das bewirkt, wenn man in diesem drin ist, und das ist jeder Mensch, jeder, dass dann dieser Zeitgeist, diese Finsternismächte, Begierden des Fleisches aktivieren. Wieso? Das muss man ganz ehrlich sagen. Man kann ja jetzt sagen, das ist alles harmlos. Natürlich ist es harmlos und trotzdem ist es teuflisch. Die Bibel geht davon aus, dass du über das Auge infiltriert werden kannst. Das Auge ist ein viel schlimmerer Kanal wie das Ohr zum Herzen. Also ist die Endzeit eine Mediengesellschaft. Also wirst du durchs Bild vollständig hypnotisiert. Und das ist so die Idee, die Leute in einen Kaufrausch zu bringen, kam ja über die Kataloge. Weißt du, wenn du keinen Katalog hast, das geht jedem so. Jetzt sagt mir kein Gläubiger, dass ihm das nicht auch so geht. Du kriegst einen Katalog. Jetzt nehmen wir mal einen ganz harmlosen Katalog. Nehmen wir mal ein Gartengerät. Oder irgendwas. Und wenn es Werkzeuge, also Zeugs, wo du sagst, na ja. Aber du guckst den Katalog durch. Und bevor du den durchgeguckt hast, hast du keine Bedürfnisse. Und wenn du den Katalog angesehen hast, hast du Bedürfnisse. Ja, das wäre doch gut. Ja, das wäre doch, könnte ich doch auch brauchen. Wisst ihr, und so macht es der Teufel. Er geht über die Sinne und weckt Begierden. Und es muss nicht immer negative Dinge sein, wie in der Art der Sexualität oder Gottlosigkeit, Okkultismus. Es kann sich auf die ganz normale Dinge beziehen. Das heißt, wir werden hier infiltriert, wir werden betrogen. Und zwar indem der Teufel über diese Gedanken. Und die Bibel sagt, wir taten der Wille des Fleisches und der Gedanken. Das heißt, der Teufel schießt die Gedanken ins Fleisch hinein und erzeugt so diese von Gott nicht akzeptierte Begierden. Und in dem Moment sind wir denen ausgeliefert. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt bloß eine Möglichkeit, dem auszuweichen, indem man im Geiste wandelt. Ja, was ist im Geiste wandeln? Galater 5,16 sagt, wandelt im Geist, dann werdet ihr dieses Ganze, was ich jetzt hier beschrieben habe, nicht tun. Was ist in meinem Geist? Die Bibel sagt, in meinem Geist ist der Heilige Geist. Die Bibel sagt, Christus wohnt durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Der Herr ist der Geist. Das heißt, wenn ich im Geiste wandle, dann bin ich, Philipper 1, Vers 21, in dieser Umgebung, in dieser direkte Gegenwart der Person Jesu und dieses geistliche Leben, das er selber ist, er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, er ist es, beginnt dann mein Leben zu prägen, mein Leben zu erfüllen, mein Leben zu steuern. Jetzt sagt Paulus, wenn das so ist, dann kannst du auch sterben. Du bist jederzeit bereit zu sterben, da kann passieren, was will. Du bist in einer vollkommene sichere Situation Gott gegenüber, solange du so bist. Bist du nicht so, sondern im Fleisch, dann ist alles möglich, selbst ein Totalabfall, das ist alles möglich. Jetzt muss man das einfach mal ganz nüchtern, sachlich analysieren. Ich möchte aber nochmal die Eckpfeiler zeigen, dass klar ist. Römer 8, Vers 9. Und die Gläubigen benehmen sich manchmal so, wie wenn durch die Wiedergeburt dieses Alte gelöst wäre. Ist aber nicht. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wisst ihr, was da steht? Da steht, dass nur der Geist dieses geistliche Leben hat. Die Seele hat es nicht und der Körper hat es nicht. Klare Aussage. Er sagt klipp und klar, wer der Heilige Geist nicht hat, ist nicht gerettet. Jetzt versteht er auch Apostelgeschichte 19, als Paulus die Leute sieht, die Jünger vom Johannes, dem Täufer, und sagt, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Damit fragt er sie, seid ihr wiedergeboren? Seid ihr überhaupt gerettet? Und er sagt hier klipp und klar, der Geist wird wiedergeboren, der Geist wird gerettet, dort zieht der Herr Jesus ein, er ist nämlich der Geist des Christus, er zieht selber in mich ein, und dann geschieht die Errettung, dann geschieht die Wiedergeburt, der Leib ist weiter tot. Und der Leib, wie ist der entstanden, wenn ihr 1. Mose lest, durch Körper und Geist entsteht letztendlich die Seele. Also der Leib wurde geschaffen, von Gott soll schon entstanden. Und dann kam der Geist von Gott, er hat ein Lebensodem eingehaucht, dann ist die Seele entstanden. Also ich sage mal so, der Leib ist geschaffen, von Gott soll schon entstanden. Der Geist ist von Gott gegeben und das Produkt, das aus beiden entstand, ist meine Seele. Und solange ich lebe, ist der Geist der Lebensodem in mir. Man kann ja bis heute nicht erklären, warum ein Mensch lebt. Schon interessant, die Wissenschaft hat nicht rausgekriegt, warum ein Mensch lebt. Du kannst einen Mensch vollkommen nachbauen, das ist kein Problem. Du kriegst ihn nicht zum Leben, weil das ist ein Geheimnis, das ist dieser Hauch Gottes. Und solange ich lebe, hat Gott den Atem nicht zurückgezogen, solange bin ich nach Geist, Seele und Leben Mensch. Der Geist wieder geboren, die Seele der Kampfplatz und der Körper. Ach ja, ich möchte den Körper nicht verteufeln. Aber vielleicht kann man schon sagen, der Körper ist schon der Sitz des Elends, wisst ihr. Die Seele ist natürlich ein Riesenproblem, aber auch der Körper, weißt du, der Körper ist der, der altert. Die Seele altert nicht. Die Seele reagiert nur. Altert tut der Körper. Die Seele kann krank werden, aber der Körper ist der, der eigentlich anfällig ist gegen Krankheit. Und der Körper ist der, der sterben muss. Wenn du das jetzt alles siehst, dann musst du sagen, Entschuldigung, dann ist ja für mich als Gläubiger nur eine einzige Sache wichtig, dass ich mich um das Leben drehe, das in mir ist. Dann muss ich ja sagen, dann muss ich aufhören, den Rest zu tun. Dann muss ich mich ja konzentrieren. Dann muss ich sagen, jetzt werde ich einseitig. Wieso? Und 2. Korinther 5, 17, da gibt es Gläubige, die sagen, die Stelle stimmt nicht und sagen, drum stimmt die Lesart, die sagt, es ist ein neues entstanden. Das stimmt aber nicht, denn hier steht, darum ist jemand in Christus, 1. Korinther 12, 13, in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, bei der Wiedergeburt in den Leib Christi hineingetauft, das ist hier gemeint. Also ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nämlich durch das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in mich einzieht, ist alles neu. Das heißt, in meinem Geist ist nichts Altes. In meinem Geist ist nichts Sündiges. In meinem Geist ist nichts, das falsch ist. Sondern im Geist wohnt letztendlich der Heilige Geist und damit der Herr Jesus. Er ist durch den Heiligen Geist in mich eingezogen. Es ist alles da. Jetzt sagt die Bibel, du kannst ihn aber beflecken durch eine falsche Einstellung. Der Seele befleckst du durch Sünde. Der Körper auch. Und jetzt haben wir hier einfach etwas Wunderbares. Die Bibel sagt, in dir ist etwas vollständig Neues. Und das Neue kann nicht altern, das ist immer da. Und dieses Neue, von dem die Bibel hier spricht, das ist das, was Philipper 1, 21 steht. Das ist Zoe, das ist dieses Leben aus Gott, das in mir ist. Das hat jeder Gläubige. Ist er? Und da gibt es auch keine Qualitätsunterschiede. Das ist definitiv bei jedem Gläubigen da. Und da sitzt auch das Paket. Mein Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, Vers 18. Römer 12, Vers 3, das Maß meines Glaubens. 1. Petrus 4, Vers 10, meine persönliche Gnadegabe. 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsgebiet. Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. In der himmlischen Welt, Epheser 2, Vers 6, was sagt nämlich die Bibel? Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Ich bin in dem Moment, wie ich in einem Geist zu einem Leib getauft bin, wiedergeboren bin, wenn mein Geist lebendig ist, hat dieser Geist direkten Zugang in die himmlischen Welten, in diese Welten, wo der Herr Jesus jetzt schon Herr der Herren, König der König ist. Ich bin in die himmlischen Orte hineinversetzt mit Christus und damit bin ich, ich sage es jetzt mal ungeschützt, ein gespaltenes Wesen. Ich bin ein gespaltenes Wesen. Ich empfinde das ganz krass. Ich bin mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Ich bin heute mal rumgelaufen, habe mir überlegt, wieso weiß ich eigentlich, dass ich wieder geboren bin? Und ich habe gesagt, es ist so eindeutig, weil du hast da was in dir, das kannst du nicht erklären. Das, was in dir ist, das ist der Heilige Geist, das zieht dich zum Jesus hin. Das zieht dich zu der geistlichen Welt. Das zieht dich zu geistlichen Dingen, wenn du tausendmal versagst, hunderttausendmal versagst, in Sünde fällst, deiner Seele nachgibst, deinem Körper nachgibst, umkippst und dich selber hasst und findest, du bist der Letzte, wenn du wirklich wieder geboren bist, ist es trotzdem in dir. Jetzt verstehen wir auch, warum denn sagt die Bibel, Hebräer 4, 15, dass der Jesus Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Warum sagt er das? Das sagt er doch nur, weil er, der ja auch ein Mensch war wie wir, wusste, wie ist es, wenn man Geist, Seele und Leib hat. Natürlich hatte der Herr Jesus das Problem nicht. Er hatte keine Sündenatur, bei ihm hat alles funktioniert. Aber er hat in einer Welt gelebt, ich sage es mal hart, seine Mutter, die Maria, war auch ein Sünder. Sein Vater, der Josef, war ein Sünder. Der Nikodemus war ein Sünder. Der Pilatus war ein Sünder. Der Herodes war ein Sünder. Alle seine Jünger waren Sünder. Alle um ihn herum waren Sünder. Also er hat es gekannt bis zum geht nicht mehr live. Jetzt sagt die Bibel, du musst auch mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende. Ich bin zwiegespalten. Das heißt, ich gehöre zu einer anderen Welt. In mir ist etwas, das ein Ungläubiger, der Andreas hat es vorher gesagt, das ein Ungläubiger nicht versteht. Der sagt, die spinnen. Ich verstehe das, dass ein Ungläubiger das sagt. Es ist nämlich tatsächlich was völlig anders, das man nicht erklären kann. Man kann es nicht erklären. Da ist geistlich ist eine Veränderung in mir geschehen, die mich praktisch in eine Dimension des geistlichen, des himmlischen Lebens versetzt hat, wo das Reich Jesu Christi ist. Das Reich Gottes ist jetzt inwendig in mir und ich bin durch den Heiligen Geist in diesem Reich, in der Transzendenz, die ganze Zeit gegenwärtig. Wandlich im Geist ist das alles da. Das ist das, leben wir, so leben wir dem Herrn. Und da kann ich auch sterben, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Falle ich ins Fleisch, ist das immer noch da. Das geht ja nicht weg, wenn ich ins Fleisch falle. Sondern dann habe ich die Wirkung nicht mehr. Wisst ihr, das ist dramatisch. Galater 2,19. Mir geht es heute Abend darum, dass wir realistisch werden, dass wir nicht naiv sind. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Und damit sagt er doch was ganz Einfaches. Also, das ist ungeheuer. Er sagt, das ist Römer 7, 4, Römer 10, Vers 4. Er sagt, in der Sekunde, wie ich wieder geboren wurde, bin ich tot fürs Gesetz. Er sagt hier, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus begraben, mit ihm gestorben, bin mit ihm auferstanden und damit tot fürs Gesetz. Also so wie er das Gesetz erfüllt hat, indem er selber sterben musste, ist bei mir auch passiert. Darum kann Paulus sagen, durchs Gesetz. Es ist passiert, ich bin tot fürs mosaische Gesetz. Er sagt, du bist mit Christus gekreuzigt. Das heißt, meine alte Natur ist tot. Mein Seelenleben ist tot. Meine körperlichen Lüste sind tot. Die sind alle tot. Die sind gestorben mit Christus. Real ist nur das, was in mir ist. Er sagt, jetzt lebt Christus in mir. Christus ist mein Leben, Staub und mein Gewinn. Er ist jetzt in mir, das ist alles da. Und jetzt sagt er, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das heißt, was ich jetzt tue, nämlich ob ich im Geiste wandle oder im Fleisch wandle, ob ich in dieser himmlischen Welt lebe oder ob ich in meinem Ich zu Hause bin, jetzt sagt er, das lebe ich im Glauben. Und zwar, das halt, da steht praktisch im Glauben des Sohnes Gottes. Also er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Im Deutschen musst du es mit an den Sohn Gottes übersetzen, weil es gibt hier keine deutsche Übersetzung, die passt. Er sagt jetzt praktisch, sobald du im Glauben diese Stellung einnimmst, ist das Leben wirksam. Er sagt hier klipp und klar, ich lebe das, was er vorher beschreibt, dass ich dem Gesetz gestorben bin, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich nicht mehr selber lebe, sondern Christus in mir das lebt, dass Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn ist, dass ich das auslebe. Er sagt klipp und klar, ich lebe es im Glauben an den Sohn Gottes, nämlich indem ich ihn das bei mir wirken lasse, und zwar immer durch Glaube, und sagt, das ist die wahre Gnade Gottes. Wisst ihr, und damit bin ich bei einem ganz einfachen Punkt. Ich muss jetzt als Gläubiger nicht mehr 100.000 Dinge tun, 100.000 Dinge beachten und mich verrückt machen lassen und brauche keine höhere Weihe und Erkenntnisse. Ich brauche nur was ganz Einfaches. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Jeder Gläubige, der echt gläubig ist, ist wiedergeboren. Jeder Gläubige hat das Paket. Bei jedem Gläubigen ist alles gleich, maßgeschneidert von Gott. Sobald er im Glauben beginnt, sich zu öffnen, das zu tun und das anzunehmen, passiert was ganz Einfaches. Es wirkt. Und dann ist Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn. Tue ich das nicht im Glaube, passiert gar nichts. Das heißt, der Schlüssel ist der Glaube. Epheser 3, 14. Wir müssen uns das einfach vergegenwärtigen, wie die Bibel hier vorgeht. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Das ist jetzt das, was die Bibel vorher mit Glaube beschrieben hat. Jetzt erklärt sie, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen. Nämlich alle Heiligen haben das. Aber das ist ganz einfach. Ich muss einfach im kindlichen Glaube dieses vollkommene Opfer, dass der Jesus mein Leben ist, dass ich in diesem wiedergeborenen Bereich mit ihm in herrlichster Gemeinschaft zeige, dass ich letztendlich, einfach als Beispiel, machen wir einfach einmal Praxis. Ich bin jetzt müde. Ich habe jetzt keine Lust, weil ich überarbeitet bin. Ich habe keine Lust, weil mich 27 Leute geärgert haben. Ich bin jetzt menschlich angeschlagen. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Jetzt habe ich einen Dienst in 4 Stunden. Jetzt müsste eigentlich jeder normale Mensch sagen, jetzt bereite ich mich auf den Dienst vor. Versteht ihr? Ich bereite mich auf den Dienst vor. Jetzt komme ich. Jetzt bin ich aber fertig. Jetzt lasse ich mich gehen. Vielleicht ruft jemand an, lasse ich mich auch gehen. Meine Frau hat schon zu mir gesagt, Mann, oder sie sagt, Mann, aber sie sagt, schöner, aber sie sagt dann, ich sage es mal in meinen Worten, Mann, wie warst du jetzt unfreundlich am Telefon? Und sage, naja, es geht halt jetzt nicht. Weißt du, lässt dich gehen. Du bist in einem Zustand, wo du sagst, so willst du dem Herrn dienen. Es geht doch gar nicht. Jetzt kommt der Teufel und beginnt, mich und dich zu verklagen wegen diesem Zustand. Das ist vollkommen normal. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, lest in aller Ruhe Sacharja 3. Dort wird es beschrieben, in der Bilderwelt. Da ist ein Mensch, daneben steht der Teufel und verklagt ihn, und daneben steht der Engel des Herrn, der Herr Jesus, und verteidigt ihn. Und der Jesus sagt, nimm ihm die Kleider weg, die dreckige. Gib ihm die Kleider des Heils. Wisst ihr, das ist ein Vorgang, der läuft immer gleich ab. Jetzt bin ich hier am Ende verklagt, und wenn ich jetzt das nicht verstehe, was jetzt passiert ist, was ist denn passiert? Ich habe statt in Christus, in diesem neuen Leben zu leben, habe ich mich gehen lassen. Passiert das einem wahren Gläubigen? Dauernd. Wir merken es oft gar nicht mehr. Wisst ihr, es gibt ja auch gehen lassen, das sogar fromm ist und ganz harmlos ist. Aber es ist so, wir haben den Trend, dass wir uns einfach gehen lassen und dann passiert etwas. Wenn du es dann heftig machst, dann kommt zu deinem Bewusstsein. Dann kommt der Teufel und verklagt dich und sagt, du kannst jetzt dem Herrn nicht mehr dienen. Ist normal. Wenn jetzt ein Gläubiger geistlich Erkenntnis hat, dann macht er Folgendes. Dann geht er zum Herrn Jesus und sagt, Herr, vergib mir, dass ich mich habe gehen lassen. Vergib mir, dass ich so unmöglich bin. Ich bin im Fleisch statt im Geist gewandelt. Und dann geht er einfach hin, nimmt die Reinigung durch Jesu Blut in Anspruch, geht im Glauben, ausdrücklich im Glauben, wieder in diese himmlischen Orte, kann ich laut Hebräer 10, 19 und Folgeverse, indem ich direkt durch Jesu Blut Zugang habe, dann gehe ich einfach in diese neue Welt. Hebräer 10, 19 und Folgeverse müsst ihr genau lesen, ist wichtig. Und ich kann das alles, weil in 2. Korinther 4, 13, das ist ein Vers, den habe ich 30 Jahre überlesen, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Und da sagt er, drum glauben wir, drum reden wir, und ich sage es jetzt mal in meinen Worten, drum kommt alles, was geistlich richtig ist, sobald ich im Glauben handle. Also ich habe durch Jesu Blut, Hebräer 10, 19, Zugang zum innersten Heiligtum. Ich kann durch den Geist, der in mir ist, kann ich sofort mich zum Herrn Jesus erheben und kann in derselben Sekunde wieder in den Geist zurückkehren. Wisst ihr, was passiert? Sobald ich mit meiner Person in den Geist zurückkehre, die Bibel nennt es in Christus sein. Die Stellung, die nehme ich jetzt mit meiner praktischen Haltung ein. In derselben Sekunde ist im Bruchteil einer Sekunde der Herr Jesus wieder mein Leben. Und in der Sekunde bin ich fähig, alles zu tun, was Gott von mir wollte, völlig egal, was vorher war. Wisst ihr, und das ist der Trumpf. Darum kann man einem Gläubigen normalerweise das nicht rauben. Man kann dich fesseln, man kann dich in ein Gefängnis werfen, man kann dich quälen, aber die haben keinen Zugriff auf dein Herz. Christus in mir kann niemand anrühren. Es hängt immer von mir ab. Sobald ich im Glauben komme und mich hier festsetze, bin ich unantastbar. Gehe ich ins Fleisch, bin ich zu allem fähig. Jetzt sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Und wenn man jetzt Epheser 1, 17 bis 19 nochmal sich anguckt, dann sagt sie, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also zuerst einmal kommt die Erkenntnis durch den Heiligen Geist, was in diesem Geist drin ist. Was ist es, wenn Christus mein Leben ist? Dass ich alles habe, zum Beispiel auch Epheser 2, Vers 10. Alle Werke, alle, die ich tun soll, solange ich gläubig bin, sind fertig. Die sind in dem Paket drin. Sobald ich die richtige Haltung einnehme, beginne ich diese Werke zu tun. Jetzt erklärt er, das ist eine überwältigende Größe und Kraftwirkung. Vers 19. Hinein in uns. Bei wem? Bei allen Gläubigen? Nein. Die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit, Energie, der Macht, Kontrolle seiner Stärke. Dann passiert das alles. Aber es passiert nur, wenn ich glaube. Und jetzt sagt er klipp und klar, dann sind wir auch fähig, wieder in unserem Epheser 3, Abvers 18, und dann sind wir befähigt mit allen Heiligen. Das ist bei jedem Gläubigen gleich. Da gibt es jetzt nicht jemanden, der hier eine bessere Erkenntnis, eine bessere Voraussetzung hat. Das ist bei jedem von uns gleich. Damit wir begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist. Vollerkenntnis. Und die Liebe des Christus erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit er erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Jetzt sagt er, wenn du im Glaube diese Haltung einnimmst, dann wirst du die Länge, die Breite, die Höhe und das ist ungeheuer, auch die Tiefe erkennen. Du wirst in der ganzen Dimension, in der du fähig bist, es zu begreifen, wirst du alles erkennen. Und es wird bewirken, dass du die Liebe Jesu Christi erkennst, das Leben Philipper 1, 21, Christus mein Leben ist, wird so gewaltig sein, dass es jedes Wissen, jede Erkenntnis übersteigt. Und zwar dann wird passieren, dass du bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt wirst. Und dann begreifst du Vers 20, dass das weit über die Maße etwas ist, was Gott, der Herr Jesus in dir wirkt, als du überhaupt bitte verstehe oder dir überhaupt vorstellen kannst. Und dadurch wird er geehrt. Wisst ihr, jetzt können wir ja sagen, naja, das ist ja schon extrem. Ja. Wisst ihr, was der Teufel getan hat? Der Teufel hat die Gläubigen angelogen. Unter anderem durch schwärmerische Kreise, unter anderem durch Irrlehren, unter anderem durch unsere Erfahrungen, die er uns negativ hat erfahren lassen. Und zwar, er hat uns so weit gebracht, dass wir sagen, ja, wir stimmen dem allem zu. Geistlich. Aber, und das sagen wir nicht, weil da haben wir zu sehr Furcht vor Gott, im Unterbewusstsein sagen wir, aber es funktioniert nicht. Wir leben, wie wenn es nicht funktionieren würde. Guckt mal her. Johannes 10, 10, B-Teil. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, da steht Zoe, das geistliche Leben, und es im Überfluss haben. Das verbindet er mit seiner Rolle als Hirte. Das heißt, er hütet mich als Hirte so, dass das Leben im Überfluss da ist. Ist das jetzt da oder nicht? Entschuldigung, sind wir mal ganz ehrlich. Jetzt geh doch in eine Gemeindereihe, völlig egal in welcher, ob die Albstadt heißt oder anders, das spielt keine Rolle. Geh doch rein, einfach rein, mit offenen Augen. Dann guck und sag, wo sind die Leute, die überfließen vor geistlichem Leben? Entschuldigung, ist der Normalzustand. Wisst ihr, der Teufel hat uns den Normalzustand gestohlen. Intellektuell. Er hat uns angelogen. Er hat uns beigebracht. Er hat uns programmiert. Er hat uns beigebracht. Es funktioniert nicht. Ich sage es mal ganz hart. Wenn das alles nicht funktioniert, dann stimmt die Bibel nicht. Die Bibel stimmt aber. Es muss funktionieren. Wenn wirklich Christus mein Leben ist, dann ist das automatisch absolute geistliche Fülle. Solange ich im Geiste wandle, muss das überfließend da sein. Wenn ich nicht im Geiste wandle, Entschuldigung, dann heißt es nicht, dass es nicht da ist, sondern dann habe ich es vergeigt. Darf ich es mal so sagen? Dann habe ich es kaputt gemacht. Aber es ist da. Jetzt kommt halt das Problem. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich halte nichts zurück. Ganz viele Kreise versuchen dieses fehlende geistliche Leben, das überfließend ist, durch bestimmte fromme Dinge zu ersetzen. Ich war mal Mystiker. Wiedergeboren und Mystiker. Ich bin rumgelaufen, habe mir sackähnliche Hemden angezogen, habe mir ein Holzkreuz um den Hals gehängt und habe Komplette gesungen. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber das ging. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte völlige Sehnsucht nach dem geistlichen Leben, nach dem Überfluss und hatte es nicht. Also ich habe mir einen Ersatz geschafft. Und jetzt glaub nicht, dass du da nicht heilige Gefühle hast. Also ich kann die Leute, die Mystiker sind, die kann ich verstehen. Das ist ja unecht, das ist ja Bluff, aber es erzeugt Gefühle. Natürlich scheiterst du mit dem, ich bin auch gescheitert. Aber ich sage es mal so, ihr darf nicht vergessen, dass der normale Mensch gar nicht so dumm ist. Der merkt ja, dass was fehlt. Jetzt versucht er es zu ersetzen. Die eine ersetzt es durch Mystik. Die andere ersetzt es durch harte Formen und harte Anweisungen. Der dritte, der betont die Freiheit so, dass er sagt, du kannst machen, was du willst. Wisst, es gibt tausende Möglichkeiten, das fehlende geistliche Leben zu ersetzen. Aber Christus ist mein Leben und starb und mein Gewinn. Wenn er mein Leben ist und das Leben, Johannes 10,10, in Überfluss da ist, wenn laut Epheser 1, 17 bis 19 hier gewaltigste Kräfte wirken, sobald ich glaube, wenn laut Epheser 3, 14 das alles durch Christus in mir passiert, ich sage es immer vorsichtig, ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus, Epheser 1, Vers 3, Kolosser 2, Vers 9 und 10, wenn in ihm, in Christus, die Fülle der Gottheit lebhaftig ist, nochmal, die Fülle der Gottheit und ich in ihm, das sagt nämlich der Text, zur Fülle gebracht bin. Dann bedeutet das, der Jesus, der die Fülle der Gottheit hat, bringt mir passend zu meinem Maß des Glaubens, passend zu meiner Stellung am Leib Christi, passend zu meiner Gnadegabe, passend zu meinem Arbeitsgebiet, die Fülle mit in mein Herz, die ich brauche, die ist in meinem Geist drin. Das ist vollkommen maßgeschneiderte Fülle der Gottheit für mich persönlich, ist da drin. Ist dir... muss ja ehrlich sein. Ich bin da zu spät drauf gekommen. Es gibt keine Ausrede. Gar keine. Es gibt keine. Ich bin so schwach. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich bin so unfähig. Paulus schreit, ich elender Mensch und dient Gott trotzdem. Wisst ihr, es gibt keine Ausrede. Alle die Aussage stimmen. Ich bin schwach, ich bin ein Chaot, ich bin ein Sünder, ich bin unfähig, ich bin Gott nicht würdig. Stimmt doch alles, oder? Aber sobald ich in den Geist gehe und Christus mein Leben ist, ist das alles ausgelöscht. Dasselbe Sekunde pulsiert Zoe, das geistliche Leben. Das geistliche Leben ist Fülle. Und dann kann ich Gott dienen. Jetzt kommt das Problem, man fühlt das ja nicht. Du musst das einfach im Glauben annehmen. Die Bibel sagt immer, durch Glauben. Und dann langsam wirkt sich's aus. Aber du musst immer im Glauben annehmen, ohne es zu fühlen, ohne es zu spüren, ohne sofort eine Auswirkung zu sehen. Du musst immer glauben, dass es stimmt, wenn es da steht. Und da steht in 2. Petrus 1, Vers 3, da ist eine göttliche Kraft. Da steht im Griechischen Dynamis. Wisst ihr, es gibt viele Worte für Kraft im Griechischen. Dynamis ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das müssen wir einfach sehen. Und ich sage es mal so, wenn du jetzt einmal das alles in Ruhe anguckst, auch die Verheißungen, wo die Bibel sagt, und der Herr Jesus ist ja eindeutig, er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen. Da steht Dynamis. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeuge sein. Das heißt, doch die Kraft, die kommt, kann ich Zeuge sein. Durch das kann ich im Geiste wandeln. Durch das kann ich glauben. Durch das kann ich meine Berufung ausleben. Ich kann alles, wenn die Kraft da ist. Und jetzt sagt er, diese Kraft hat uns alles geschenkt. Also die deutsche Sprache ist eine logische Sprache. Und das Griechische ist auch logisch. Das ganze Wort, das hier benutzt wird im Griechischen wie im Deutschen, hat immer der gleiche Gedanke. Alles. Wirklich. Regel ohne Ausnahme. Also wenn die Bibel sagt, er hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, ist alles da. Ich brauche bloß volle Erkenntnis, dass da ist. Dann muss ich im Glauben dem zustimmen. Und dann muss ich einfach danach leben. Und dann sagt er, dann kannst du, wisst ihr, diese kostbaren Verheißungen ausleben. Dann wirst du göttlicher Natur teilhaftig. Ich habe doch schon die göttliche Natur im Geist. Aber dann wirst du der göttliche Natur teilhaftig in der Seele und im Körper. Und dann sagt er, jetzt muss ich eifrig sein, dann kann ich im Glauben, immer im Glauben, Tugend darreichen, Erkenntnis. Dann kommt Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung das Unterbleiben, das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren Gottesfurcht oder Gottseligkeit, dass ich mit Gott völlig zufrieden bin. In der Gottesfurcht Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Und jetzt sagt Petrus, der ist ja jetzt nicht so ein sagen wir mal, von Gott begnadeter Mann gewesen wie der Paulus. Gott hat den Paulus genommen, weil der hatte diese große Gabe, das ganz raffiniert und, oder raffiniert ist der falsche Ausdruck, genial ist der richtige Ausdruck. Man kann es gar nicht anders sagen. So perfekt darzustellen wie kein anderer. Der Petrus war eher der Einfache, aber auch ihm hat der Heilige Geist hier nicht nur gegeben, sondern hat ihn schreiben lassen. Und jetzt sagt selbst der einfache Mann, wenn diese Dinge da sind, und diese Verse 3 bis 7, die sind des Paulus würdig, und sagt, und zunehmen, dann wird die Erkenntnis mehr Jesus und die Fruchtbarkeit und wirklich das alles, was Gott mir geben wollte, zunehmen. Das heißt, es ist alles da. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wisst ihr, man kann da stundenlang drüber predigen, man kann hier Ding aufhängen, wunderbare Plakate, man kann Bibelverse drucken, man könnte das auf die Bibel vorne drauf drucken. Ja, was nützt das? Wenn er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann müssen drei Dinge passieren. Dann muss A, ich diesen Weg beschreiten. Dann muss ich mich der Wahrheit, nämlich im Wort Gottes, völlig unterwerfen. Und dann muss es dieses Leben aus Gott, so wie es hier beschrieben ist, in mir da sein und pulsieren. Und dann ist es Realität, sonst ist es lediglich eine Theorie. Wisst ihr, jetzt wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Paulus, er ist ja unser Musterbeispiel. Er sagt Paulus praktisch, er ist mein Leben, sterbe ist mein Gewinn. Er sagt sogar, im Vergleich zu dem, von dieser Herrlichkeit, ich sterbe sogar ein Gewinn. Wisst ihr, er sagt nicht, oh ja, wir müssen alle sterben. Er sagt, sterbe ist ein Gewinn. Er sagt, es wäre sogar besser. Und dann erklärt er das. Und dann erklärt er, sagt, naja, sterben werden wäre mir lieber. Aber ich muss hierbleiben, weil ich eine Aufgabe habe. Er sagt, ich werde von beidem bedrängt. Er wird zerrissen in der Seele. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Das ist auch der Beweis, weil manche sagen, wenn du letztendlich stirbst, wirst du nicht sofort dem Herr Jesus begegnen. Von wegen, du bist sofort in seiner Gegenwart. Er sagt, ich breche auf und bin bei ihm. Man sagt, es wäre viel besser, aber ich habe eine Aufgabe, also muss ich die erfüllen. Und darum habe ich drüber geschrieben, mein persönlicher Wunsch, nämlich, dass das geistliche Leben so herrlich dann sich ausdrückt, dass ich voll dann sogar den Wunsch habe, bei ihm zu sein und dann wäre es mir am liebsten, ich würde sterben und wäre bei ihm. Aber Zwiespalt, jetzt kommen wir wieder das Zwiespältige. Diese herrliche geistliche Welt in mir, die ist wunderbar. Und wenn ich mich der öffne, dann habe ich auch Sehnsucht, bei ihm zu sein. Aber das Zweite ist, ich bin nun mal in diesem Körper. Ich habe Seele. Und jetzt sagt er, es ist wichtiger, mit diesen drei Elementen, Geist, Seele, Leib, den Auftrag, den er dir gegeben hat, um euretwillen, um der andere Gläubige Wille, zu tun. Wisst ihr, das ist der Höhepunkt des Zwiespalts. Und mir ist schon klar, warum Paulus das will. Er hat ja einiges mitgemacht. Offenbarung 7, Vers 14, das ist der Zustand, wenn heute jemand stirbt. Das ist die Beschreibung des Paradieses vor der Auferstehung. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es, und er sprach zu mir, das sind die, diese Leute, welche aus der großen Drangsal kommen. Große Drangsal ist die gesamte Gemeindezeit. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Sie sind wieder geboren, sie sind gerettet. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Sie sind jetzt in der Gegenwart Gottes. Der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern, sie werden nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, der Jesus, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Entschuldigung, wenn man das jetzt einmal sieht, das passiert, wenn du stirbst. Jetzt ist der Paulus, er wird gesteinigt, er wird beschimpft, er wird verachtet, er wird von der größten Chaotentruppe, die es geistlich zu der Zeit gab, von den Korinther, wird er geschmäht, wo es überhaupt ging. Wisst ihr, er wird ausgepeitscht, er wird verfolgt, muss fliehen, führt ein furchtbares Leben. Und dass da ein Mensch sagt, oh, wäre das schön, wenn ich das jetzt hätte. Das kann man verstehen. Oder wenn jemand krank ist, dann sagt, ah, das wäre mir lieber. Jetzt kommen wir wieder zu dem Zwiespalt. Nicht ich kann sagen, was ich will, kann auch Paulus nicht sagen, sondern obwohl ich diese Herrlichkeit in mir habe, sagt die Bibel klipp und klar, du wirst hierbleiben. Ist Paulus klar, er muss hierbleiben. 1. Korinther 9, 16. Und hier haben wir nämlich etwas, das eine ganz große Rolle spielt. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete? Und so weiter. Dann erklärt er, dass er letztendlich ja selbst eine Ehefrau haben könnte, er könnte Geld nehmen, er könnte alles tun. Aber jetzt erklärt er das. Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Also er sagt nicht, er ist unter dem Gesetz, er sagt, er tut so, als wäre er drunter. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Sagt aber klipp und klar, ich bin nicht gesetzlos. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzesmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, Römer 8, die ersten vier Verse. Denn schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und das ist das, was Gott will. Gott will, dass wir in diesem geistlichen Leben, Christus ist mein Leben, vollständig leben, gleichzeitig aber uns, darf ich es in der Gassensprache sagen, abrackern, hier im Dienst für den Herrn, bei allem Widerstand, bei allem Unverständnis. Wisst ihr, ich bin Perfektionist. Was denkt ihr, wie oft ich schon zu meiner Frau oder so gesagt habe, was habe ich 20 Jahre gepredigt, versteht es denn gar keiner? Wisst ihr, da kommen Leute und fragen mich Dinge, wo ich seit 20 Jahren fast jeder Predigt sage, dann fragen sie mich, was denkst du da? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich völlig unfähig oder die haben ein Brett vorm Kopf. Darf ich so deutlich sagen? Eins von beiden. Oder beides? Wisst ihr? Vielleicht habe ich es im Fleisch verkündigt, statt im Geist. Und dann hat es nicht gewirkt. Auch möglich. Das sind diese Spannungsfelder, wo wir drin leben. Die Bibel sagt klipp und klar, du musst, Paulus sagt, ich bin verpflichtet, den Platz im Leben Christi auszuleben, das Maß des Glaubens, meine persönliche Gnadengabe, mein Arbeitsgebiet und trotzdem in ihm zu bleiben. Und Matthäus 24, 45, da zeigt der Herr Jesus letztendlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie das geht. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Da habt ihr die Lehre, wie man bereit ist für die Wiederkunft Jesu. Du musst letztendlich Und Lukas 17, Vers 10 sagt, wir sind nur unnütze Knechte, wenn wir alles getan haben. Du musst letztendlich nur in diesem geistlichen Leben, dass Christus mein Leben ist, im Glauben leben. Und dann lebst du Epheser 4, 11 bis 16 aus. Dort steht nämlich, dass der Jesus als Haupt der ganze Leib über Gelenke bewegt. Das heißt, stehe ich vom Angesicht Jesus, sagt der Karl Hermann, mach das, Karl Hermann, mach jenes. Er sagt, Axel, mach das, Axel, mach jenes. Er sagt, Harald, tu das, tu jenes. Er sagt, Andreas, tu das, tu jenes. Er sagt, Alvin, tu das, tu jenes. Er sagt, Johannes, tu das. Er sagt, Hartmut, tu das. Er sagt, Eugen, tu das. Wisst ihr? Er sagt, Gerd, tu das. Er sagt, Richard, tu das. Er sagt aber auch, Beate, tu das. Versteht ihr? Er redet zu Männern, zu Frauen, er redet zu allen. Wisst ihr? Und jetzt lenkt er das Ganze so, wie er will. Und zwar mit dem vollen Bewusstsein, dass wir schwach sind, mit dem vollen Bewusstsein, dass wenn wir im Fleische wandeln, dann wir gar nichts können. Und der Herr ist hier so nüchtern und so sachlich. Er sagt zum Beispiel in Römer 15, 13, tut der Paulus, und der Paulus ist das Werkzeug, unser Musterbeispiel, sage ich einmal. Und zwar, hier haben wir einen entscheidenden Punkt. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überschreibt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, du musst dieses geistliche Leben in der Fülle haben, dann hast du auch Hoffnung. Wisst ihr, warum er das schreibt? Weil er genau wusste, dass wir, wenn wir nicht im Geist leben, dass wir zu der Hoffnungslosigkeit, zu der Resignation tendieren. Das ist normal. Dann hast du die Nase voll. Und sagst du, ach der Herr, warum lässt er das zu? Warum sind die Gläubigen so schrecklich? Und wenn du dann dich selber kennst, sagst du, warum bin ich so schrecklich? Wisst ihr, das ist so. Er sagt, aber sobald du lebst, Christus ist mein Leben, Sterben und mein Gewinn, in diesem wirklich geistlichen Bereich, dann passiert der Durchbruch. Dann kommt der Durchbruch und dann kannst du Gott dienen in der Fülle. Wisst ihr, und dann steht in 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebäudes ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist immer dadurch Jesu Blut. Gutem Gewissen, das ist auch dadurch Jesu Blut. Und ungeheucheltem Glauben. Sobald du die drei kleinen Dinge tust und so der Herr Jesus ehrst und so dieses Paket annimmst, das Leben aus Gott, sagt er, das ist eigentlich das Endziel. Kein anderes. Und er sagt, dann passiert was. Merkt ihr nicht, merke ich nicht, aber es passiert. 2. Korinther 3, 16, Folgevers. Vielleicht einer der gewaltigsten Verse, die es gibt. Sobald nämlich Israel sich zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr ist aber der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dann passiert nämlich etwas. Dann plötzlich, indem du durch den Heiligen Geist, der in dir wohnst, durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum gehst und der Herr Jesus erst mit ihm diese Gemeinschaft hast, passiert etwas, macht er dich frei. Was war Paulus? Er war frei zu sterben. Das ist die größte Freiheit, die es gibt. Er war so frei vor allem, dass er sofort sterben konnte in der nächsten Minute. Johannes 16, 14, wenn ihr das alles einfach in Ruhe anguckt, das sind so einfache Dinge, die sind kinderleicht, geistlich. Und zwar, er sagt hier, er wird mich verherrlichen. Sobald du die Haltung einnimmst, wird der Herr Jesus verherrlicht. Wenn du streng bist, wenn du korrekt bist, wenn du keine Sünde begehst, wird der Herr Jesus nicht verherrlicht. Das ist logische Folge. Sondern verherrlicht wirst du, wenn du in dieser Welt lebst, dass die Leute sehen, Christus ist dein Leben. Denn wenn sie sehen, dass du trotz allem Versagen ihm dienst, dann wird sie sehen, da ist etwas. Ich habe mal, das war der Höhepunkt meines Fleisches, ich habe mal in der völligen Panik, im völligen Stress, habe ich vor einem Kunden einen Stuhl durch die Bank geworfen. Muss ich mir vorstellen. Normal wirst du da gekündigt, wenn du das machst. Jetzt kommen die Kollegen zu mir, du sagst doch, du bist gläubig. Normal wirst du schamrot. Aber jetzt kannst du ja gleich sagen, ja, guck, ich bin ein schwacher Mensch wie du. Aber ich habe etwas. Jetzt gehe ich zu meinem Jesus, bitte ihn um Vergebung. Nehme im Glauben diese Haltung wieder rein in dieser himmlischen Welt, ist wie wenn nichts geschehen wäre. Ist das selbst Gott benutzt diese Schwäche noch zum Zeugnis? Und dann kommt natürlich Römer 12, 1 und 2. Das ist so einfach. Und das ist die Abrundung. Dann haben wir das, was Paulus gemeint hat, rundum. Er sagt nämlich hier, was ganz, ganz leicht verständlich ist. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, wie bringe ich mein gefallener Leib, also die letzte Ebene des Sündefalls, das Schwächste, das Liedrigste, das Schlimmste, wie bringe ich das zum Vollopfer? Jetzt erklärt es. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Epheser 1 zeigt uns, die Fülle ist da. Epheser 2 zeigt uns, aber das Fleisch ist da, die Ergriffe sind da. Und dort redet sie vom Weltlauf des Kosmos. Er sagt, du darfst nicht denken wie diese Welt, sondern du musst jetzt hingehen und dem Herr Jesus stillhalten, nämlich, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, er verändert deine Gesinnung, zum Beispiel beim Bibellesen, beim Beten, wenn du mit ihm in der Stille bist. Dann verändert er dich und sagt, jetzt wirst du prüfen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist und wirst ihn tun. Dann wird es passieren. Wisst ihr, ich sage es immer vorsichtig, wenn du jetzt siehst, was der Paulus da sagt, er sagt, Christus ist für mich das Leben, Sterbe ist mein Gewinn. Damit sagt er doch, alles, was ich jetzt gelesen habe, jetzt könnt ihr noch mal 20, 30, 40, 50 Bibelstellen nehmen und die reinpacken. Das alles ist da. Wisst ihr, das ist ja das total Unverständliche. Es ist alles da, aber nur in meinem Geist. Und durch Glauben, weil der Heilige Geist in mir ist, kann ich es sofort erschließen in der nächsten Sekunde. Im Fleisch ist es nicht, aber im Geist ist es da. Und ich muss jetzt nur wie ein kleines Kind in kindlichem Glauben die Haltung einnehmen. Und dann kann ich sagen wie der Paulus, Christus ist mein Leben. Wenn ich jetzt sterbe, ist gut. Wisst ihr, darf ich mal ganz ehrlich sein. Wir haben das Problem zurzeit noch nicht. Aber es kann sein, dass eine Zeit kommt, wo wir dauernd in Lebensgefahr sind, wo wir verfolgt werden, wo wir vielleicht vorm Tod stehen und nicht wissen, was passiert. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, wie es in Nordkorea zugeht teilweise. Wenn so eine Diktatur aufgerichtet wird, du weißt nicht, ob das schon die letzte Phase ist, wo jetzt gleich der Antichrist kommt, du weißt nicht, ob das harmloser ist, wie zum Beispiel in Nordkorea. Das wissen wir nicht. Aber es kann sein, wir werden noch bitter, bitter nötig haben, dass wir gelernt haben vorher, wie man im Geiste wandelt, wie man Christus zu seinem Leben macht, dass wir dann problemlos sterben können. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du bist unser Leben und du bist auch der, der uns im Sterben durchträgt. Was ist es für eine Herrlichkeit, in deinem Wort zu sehen, was es beinhaltet, wenn du durch den Heiligen Geist in unsere Herzen gekommen bist, was du für ein Paket mitgebracht hast, das auch unsere ganze Schwachheit, unser Elend, unsere Sündenatur völlig ausschalten kann, dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Du kennst jeden von uns, du weißt, wo jeder steht. Ich möchte dich einfach bitten, dass du dich unserer Barmst, uns wirklich in der Hand ergreifst, dass wir in deinen Fußstapfen gewisse Tritte tun, dass das alles zur vollen Wirksamkeit kommt, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.